Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Bibelklasse, wo wir weiterfahren in Matthäus 22. Und zwar lesen wir doch zunächst mal die Verse 1 bis 14. Ich möchte noch vorausschicken, wir sind hier immer noch an diesem denkwürdigen Dienstag vor Karfreitag. In Kapitel 21, da haben wir in den Versen 1 bis 11, Palmsonntag, und ab Vers 12 bis 19, da haben wir Montag, und eben ab Vers 20, da beginnt Dienstag vor Karfreitag. Der Herr Jesus ist den Tag über im Tempel und es gibt ganz massive Angriffe, Diskussionen mit verschiedenen Gruppen des Judentums. Und an diesem Dienstag wird deutlich, dass alle Führer der verschiedenen Gruppen des Judentums den Herrn Jesus als Messias ablehnen. Und das ist auch dieser Dienstag, wo der Herr schließlich am Ende des Tages mit den Jüngern den Tempel verlässt, Kapitel 24. Er geht hinüber zum Ölberg und hält dort die Endzeitrede. Und das sind dann Kapitel 24 und 25. Das ist alles Dienstag. Also nochmals, Kapitel 21, Vers 20 bis zum Schluss von Kapitel 25, nämlich Vers 46, alles an diesem Dienstag. Also dieser Tag hat es in sich. Und nun sind wir da also mitten in den Diskussionen. Und zwar mit dem Sanhedrin, mit den führenden Priestern und den Ältesten, die zum obersten Gerichtshof gehörten. Das haben wir gesehen letztes Mal schon ab Kapitel 21, Vers 23. Und nun, in diesem Gespräch mit Mitgliedern des höchsten Gerichtes in Israel, erzählte Herr Jesus in Kapitel 22, 1 ein weiteres Gleichnis. Hinzugefügt zu den zwei Gleichnissen, die wir letztes Mal schon behandelt haben in Kapitel 21. Darf ich bitten, wer liest vor?
Ja. Ist gewünscht, dass ich aus der Schlachter lese oder aus Elberfelder?
Elberfelder, dann haben wir den gleichen Text.
Gut.
Geht einfacher.
Alles klar. Matthäus 22. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagte er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele ihr immer finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte.
Danke. Wir haben letztes Mal schon gesehen, es ist einfach wunderbar, wie der Herr Jesus mit diesen verschiedenen Gruppen, die ihn angreifen, umgeht. Und man kann so viel lernen, wie wir mit anderen Menschen umgehen und auch gerade gegenüber solchen, die uns feindlich gesinnt sind. Wir haben letztes Mal auch gesehen, wie der Herr Jesus auf eine herausfordernde Frage mit einer Gegenfrage antwortet. Und die Gegenpartei zwingt, über die ganze Sache nachzudenken. Und wir haben dann auch gesehen, wie der Herr Jesus nicht einfach mit einer direkten Härte diese Gegner angeht, sondern er benutzt Gleichnisse, wo die volle Wahrheit etwas indirekt gesagt wird. Und es kommt so drauf an. Auf Französisch sagt man ja, c'est le ton qui fait la musique. Es ist der Ton oder der Tonfall, der die Musik ausmacht. Und so ist es eben auch, wie wir mit den Leuten sprechen. 100% die Wahrheit, aber man kann die Wahrheit so oder so sagen. Und der Herr hat das nicht so gesagt, dass es verletzt. Aber wir werden sehen, später an diesem Tag, nachdem deutlich geworden war, dass alle diese Gruppen des Judentums den Herrn Jesus wirklich als Messias verwerfen, dann kommt aber eine Schärfe in das Wort des Herrn Jesus hinein. Wir werden das später dann sehen in Kapitel 23, diese Weherufe über die Pharisäer. Das ist dann sehr direkt und sehr scharf. Aber alles an seinem Platz. Ja? Der Herr hat also versucht, nochmals mit Sanftmut diese Gegner zu gewinnen. Und dazu gehört nun eben auch unser Kapitel 22. Aber bevor wir da weitergehen, möchte ich noch eine Stelle aufschlagen, die uns hilft, wie wir das Ganze auf unser Leben beziehen sollen. Hebräer 12, des Zusammenhangs wegen Vers 2 und dann ganz besonders Vers 3. Darf ich bitten, Christian?
Hebräer 12, Vers 2 und 3. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet.
Ja, also als erstes wird hier gesagt, wir sollen hinschauen auf Jesus. Das griechische Wort bedeutet eigentlich ganz wörtlich wegschauen. Aber die alten Griechen haben das benutzt, um auszudrücken, auf einen Punkt ganz genau hinschauen. Das heißt, wegschauen von allem anderen, nur auf den Herrn Jesus. Der Anfänger des Glaubens ist, das heißt, wie die Elberfelder in der Fußnote sehr gut erklärt, die alte Elberfelder und auch die CSV Hückeswagen, zugleich Urheber oder Anführer, das heißt, einer, der in einer Sache den ersten Schritt tut und anderen vorangeht. So ist der Jesus vorangegangen mit seinem Beispiel, und zwar bis zum Schluss, bis zum Kreuz. Und er ist also der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und weiter wie gesagt, er hat die Schande des Kreuzes nicht geachtet. Er hat darauf geschaut, nachher kommt die große Freude. Wenn die Frucht der Mühsal seiner Seele, wie Jesaja 53, Vers 10 das sagt, nämlich die Erlösten einmal dann als Ergebnis seines Erlösungswerkes um ihn herum sein werden. Diese Freude hat der Jesus vorhin vor sich gesehen und das Kreuz erduldet und sich schließlich als Sieger zur Rechten Gottes gesetzt nach der Auferstehung. Und jetzt Vers 3. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Widerspruch meint diese Argumentationen, diese Diskussionen gegen den Herrn. Und das werden wir jetzt gleich noch mehr sehen. An diesem Dienstag in ganz besonderer Weise geschehen, aber auch sonst. Und wenn wir das betrachten, wie der Herr Jesus das erduldet hat, gibt uns das Kraft, auch solche Widerwärtigkeiten besser auszuhalten. Also der Sinn ist dann, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Solche Erlebnisse machen müde. Man muss sich ja im Klaren sein, das waren nicht Heiden. Das waren solche, die zum irdischen, auserwählten Volk Gottes gehörten. Und da nicht irgendwelche Randleute, sondern die Führer. Und für solche, die eigentlich das Wort Gottes studierten. Und die haben gegen den Herrn gesprochen. Und solche Auseinandersetzungen, das kann auf die Länge richtig müde machen. Dass man wirklich, genug hat. Und da haben wir diesen Vers betrachtet, den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat. Damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Es gibt Mut zu entscheiden, trotzdem, trotz solchen Widerständen, wir machen weiter. Also, in dem Sinn wollen wir das jetzt auch studieren. Das Gleichnis beginnt ja in Vers 2 von Matthäus 22. Das Reich der Himmel ist einem König gleich geworden, der. Können wir kurz nochmals zusammentragen. Was bedeutet das Reich der Himmel im Matthäusevangelium? Ist ein Ausdruck, der kommt nur hier vor. Was bedeutet er? 32 Mal. Das ist Repetition. Was bedeutet das Reich der Himmel? Oder ich kann anders fragen, wenn nichts kommt. Was haben Juden unter diesem Ausdruck damals, wenn sie das gehört haben, verstanden? Ja, sehr gut. Wie hat das gesagt? Doch ganz versteckt, ja. Sehr gut. Das messianische Königreich. Also das haben wir genannt Malchut Shamayim. Malchut ist das Königreich. Nicht nur Reich, Königreich. Und auch hier auf Griechisch, Basileia meint eigentlich Königreich. Basileus ist König, Basileia, hier Reich, das ist also das Königreich. Englisch Kingdom. Und zwar Himmel, was bedeutet das in der Sprache der Rabbiner damals? Ja, meine Frau sagt es. Gott. Man hat ja aus Ehrfurcht schon in alttestamentlicher Zeit begonnen, den Namen Gottes, den Eigennamen Gottes mit vier Buchstaben auf Hebräisch J-H-W-H geschrieben. Man hat begonnen, den nicht auszusprechen, weil das dritte Gebot sagt, du sollst den Namen Jahwes nicht zum Eitlen aussprechen. Und da hat man also aus Ehrfurcht, damit das ja nicht geschieht, diesen Namen vermieden und hat aber Ersatzwörter verwendet. Zum Beispiel, ganz prominent in der Synagoge, Adonai. Also immer der Vorleser, der Chazan in der Synagoge, sobald er das Wort Yahweh sieht, liest nicht Yahweh, sondern Adonai, Herr. Jetzt habe ich aber nicht verstanden, Peter. Was? Logos. Ja, wir kommen gleich noch drauf. Logos. Ich komme gleich darauf. Aber in der Synagoge, beim Vorlesen des hebräischen Textes, Adonai. Und dann in den aramäischen Umschreibungen des Alten Testaments, in den sogenannten Targumim, die sind in jeder Rabbinerbibel sind die drin, neben dem hebräischen Text, der Targum, das heißt Übersetzung, Targumim, die Übersetzungen. Und dort ist es sehr interessant, immer wieder wird der Name Gottes umschrieben mit im aramäischen Memra, Dadonai, das Wort des Herrn. Also Yahweh heißt das Wort. Und darum sagst du Logos, weil das Johannesevangelium, geschrieben von einem Juden, Johannes, dem Jünger, er sagt, im Anfang war das Wort, der Logos. Und das ist eben im jüdischen Kontext zu verstehen, das ist Memra, Dadonai aus den aramäischen Targumim. Und das bedeutet nichts anderes, dass eben Jesus Christus Yahweh ist. Der Ewigseiende, der Unwandelbare. Das bedeutet ja der Name. Und dann gab es auch noch mehr Ersatzwörter, wie zum Beispiel Majestät. Und deswegen steht in Hebräer 1, dass der Herr Jesus sich gesetzt hat nach seinem Werk zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das ist zur Rechten Yahwehs. Und man hat auch den Begriff Gvura gebraucht. Gvura heißt Macht. Und der Herr Jesus, werden wir bald sehen, wenn wir soweit sind, in Matthäus, in den letzten Kapiteln, vor dem hohen Priester, als er verhört wurde, da hat er gesagt, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zu Rechten der Macht und kommend auf den Wolken des Himmels, zu Rechten der Gvura. Und das ist Yahwehs. Das ist genau dieser Ausdruck da im Matthäus-Evangelium verwendet. Und weiter war eben ein Begriff Himmel, Shamayim. Und jetzt versteht man auch besser das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er überlegt sich nämlich, ich will zu meinem Vater zurückkehren und ich werde ihm sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Das ist, ich habe gesündigt gegen Shamayim, gegen den ewigen Gott. Und hier in Matthäus-Evangelium, da spricht der Herr Jesus immer wieder über das Königreich der Himmel. Das ist das Königreich Yahwehs. Und der langen Rede kurzer Sinn, es wurde erklärt, darunter verstand man das Reich, wenn der Messias kommt als König, um das weltweite Friedensreich auf der Erde aufzurichten. Nun ist es aber so, haben wir gesehen im Matthäus-Evangelium, das ist alles Zusammenfassung. Der Herr Jesus hat seine Predigt begonnen und gesagt, dass das Reich der Himmel nahegekommen ist. Nochmals, Kapitel 4, Matthäus 4, da wird die Predigt des Herrn Jesus ganz am Anfang so zusammengefasst. Ja, liest du Kapitel 4, Vers 17, Christian?
Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.
Ja, also dieses messianische Reich ist jetzt unmittelbar da, ganz nahe gekommen. Warum? Weil der König da war. Und darum sagt der Herr Jesus auch in Lukas 17, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ja, der König war da. Er stand auf dem Boden Israels, des verheißenen Landes. Das Reich war damit nahe gekommen. Und da hat der König eben gepredigt, im ganzen Land das Reich Gottes verkündigt, aber die Masse des eigenen Volkes lehnte ihn ab. Und dann haben wir gesehen, ganz besonders in Verbindung mit Kapitel 13, dass dadurch, durch die Verwerfung, dieses Reich eine ganz neue Form angenommen hat. Und zwar eine Form, wie das im Alten Testament nicht vorausgesagt worden war. Und das ist eben dann diese Zeit, wo der Messias als Verworfener zurückging in den Himmel, aber seine Knechte auf der Erde ließ, um da zu dienen, bis er wiederkommen würde. Also wir können sagen, das sind die vergangenen 2000 Jahre. Die vergangenen 2000 Jahre, die stellen dar, wie das Reich Gottes eine neue Form angenommen hat. Und wir haben das gesehen in Matthäus 13, wie der Herr Jesus sagt, das Reich der Himmel ist gleich geworden. Und da haben wir gesehen, wie der Herr Jesus in 7 Gleichnissen dort beschreibt, die neue Form des Reiches Gottes, wo der König verworfen ist, in den Himmel geht und die Knechte sind hier auf der Erde. Aber es gibt eine Vermischung. Wenn wir noch kurz zurückgehen, Matthäus 13, da haben wir zum Beispiel das Gleichnis vom Schleppnetz angeschaut. Auch das ist Repetition. Aber die Römer haben ja gesagt, die Repetition ist die Mutter des Lernens. Und darum schlagen wir es nochmals kurz auf. Liest du, Christian, Matthäus 13, 47 bis 50.
Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, das sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen. Und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein.
Jetzt sehen wir gleich eine direkte Verbindung zu unserem Gleichnis. Das hört nämlich auch so auf. Matthäus 22, und zwar Vers 13, da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ja, also da haben wir eine große Verwandtschaft. Und der Jesus sagt also, ein Schleppnetz geht durchs Meer. Das ist ein Riesennetz, das mehrere Männer führten. Die gingen zu Fuß in den See Genezareth hinein und zogen das Netz durch. Und da kommt natürlich alles Mögliche rein. Und das heißt hier eben gute und schlechte Fische. Was sind gute Fische und was sind schlechte Fische? Repetition. Gute sind koschere Fische und schlechte sind nicht koschere Fische. Welche Fische im See Genezareth sind nicht koscher? Die keine Schuppen haben. Nach 3. Mose 11 müssen koschere Fische, die gegessen werden dürfen im Judentum, müssen Schuppen haben, aber der Katzenfisch, den kann man beobachten im See Genezareth an gewissen Stellen. Es wimmelt nur von denen. Ja, die sind nicht koscher. Und von alters her wurden die eben nicht gegessen, sondern wieder beim Fischen wieder ausgeworfen. Und die anderen, wie zum Beispiel der Muscht, der Petrusfisch, der ist natürlich koscher und sehr fein. Der einzige große Fisch, der in Schwärmen schwimmt. Und dann gibt es eben Barben. Zwei verschiedene Arten von Barben, die schmecken nicht so gut. Das sind so Gründler, die fressen da am Boden alles Mögliche. Ja, und können zuweilen dann eben auch mal einen Starter verschlucken. Das ist in Matthäus 17, haben wir das gesehen. Da hat Petrus mit der Angel einen Fisch geholt, mit einem Starter. Das war kein Petrusfisch, der hat einen viel zu kleinen Mund, könnte das gar nicht verschlucken. Aber diese Gründler, diese Barben, die recht groß werden können und feiß, die essen das, aber Geschmack ist nicht so beliebt. Ja, und dann gibt es natürlich die Süßwassersardinen in ganz besonderer Anzahl, großer Menge. Das sind koschere Fische. Ja, und mit dem Schleppnetz werden gute und schlechte zusammen gesammelt. Und da macht der Herr Jesus klar, also in dieser Zwischenzeit gibt es eine Vermischung von wahren Gläubigen und solchen, die eben nur Bekenner sind. Und was soll man machen mit den wahren Gläubigen? Sammeln in Gefäße, in örtliche Gemeinden, und die anderen schwimmen lassen. Die gehen wieder baden. Aber dann Vers 49, das ist eine Ergänzung, das ist nicht die Auslegung. Dann fügt der Herr Jesus hinzu, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden ausgehen, nicht die Menschen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Ganz am Schluss, wenn der Herr Jesus kommt, wird er die Engel aussenden und dann wird es zu einem Endgericht kommen hier auf der Erde. Und nun verstehen wir, da gibt es also ganz wichtige Parallelen mit Matthäus 13. Übrigens noch Kapitel 13, Vers 24, wenn du das liest.
Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Noch weiter?
Ja, ein bisschen weiter, gerne.
Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagten zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune.
Ja, Christian, jetzt hast du offensichtlich Elbefelder gelesen, aber die Revision Brockhaus. Und in der alten Elbefelder und in der sanften Revision CSV Höckeswagen, das steht in Vers 24, das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen Acker säte. Bei dir steht einfach gleich, nicht wahr? Die Revisoren damals, die haben gedacht, das kommt ja nicht so drauf an, ob jetzt das heißt, ist gleich oder gleich geworden, das ist ungefähr dasselbe. Aber es ist nicht dasselbe. Darum haben die alten Übersetzer Wert darauf gelegt, das muss man ganz wörtlich übersetzen, das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden. Weil eben das Reich Gottes, so wie es angekündigt war als messianisches Reich hier auf Erden, Reich des Friedens, das konnte nach der Phase A, der König ist da, nicht realisiert werden. Musste verschoben werden auf später und nun eine Phase B, wo dieses Reich eine ganz andere Form annimmt. Und zwar so, dass der Same ausgestreut wird und das wird zum Beispiel Lukas 8 erklärt, der Same ist das Wort Gottes. Also in der ganzen Welt, es wird ja erklärt in Matthäus 13, der Acker ist die Welt. In der ganzen Welt wird das Wort Gottes verkündigt, aber was geschieht? Ja, da kommen Menschen zu glauben. Das ist der gute Weizen, der da aufwächst. Aber der Satan, dieser Feind, hat Lolch dazwischen gesät. Und das haben wir damals gesehen. Lolch ist ein Unkraut, das dem Weizen täuschend ähnlich aussieht. Aber erst in der Schlussphase, wenn die Ähren kommen, kann man klar unterscheiden zwischen Lolch und Weizen. Und Lolch ist gefährlich. Also das kann sehr schwere Symptome geben, wie Schwindel, Sehstörung, Aphasie. Man kann ein bisschen stottern. Oder Biss, neben Kopfschmerzen, eingeschränktes Denkvermögen, starkes Erbrechen, Magen- und Darmbeschwerden, Schläfrigkeit, Schlafsucht, Müdigkeit, tiefer Schlaf, kann es auch schlussendlich den Tod bewirken. Ja, und dieser Lolch stellt dar all die Namenschristen. Und so hat der Jesus vorausgesagt, in der Phase B, wo das Reich Gottes eben anders wird, wird es eine totale Vermischung geben von echten Christen und reinen Bekennern. Und 2000 Jahre Rückblick können wir sagen, oh, genau so ist es gekommen. Und die Knechte im Gleichnis, sie sagen, sollen wir nicht den Lolch ausreißen? Der Herr sagt, nein. Ausreißen, das wäre ja hinrichten. Er sagt, nein, dann wäre ja die Gefahr, ihr könntet plötzlich auch richtigen Weizen ausreißen. Und die katholische Kirche hat gemeint, den Auftrag zu haben, Lolch auszureißen. Und dabei waren es dann eben meistens solche, die die wahre Lehre wieder erkannt haben, die sie umgebracht haben und haben den Lolch noch gefördert. Nein, sagt der Herr, warten bis zum Schluss und dann werden die Schnitter ausgesandt werden. Und der Jesus erklärte die Schnitter in Vers, können wir kurz schauen, liest du ab Vers 36 die Auslegung?
Dann entließ er die Volksmenge und kam in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitte aber sind Engel.
Jetzt haben wir es wieder. Die Schnitter sind Engel. Das trifft sich ja genau mit dem, was wir schon gesehen haben, in dem Gleichnis mit dem Schleppnetz. Das sind eben die Engel, die am Schluss die Ungerechten aussondern werden, die werden speziell eingesammelt werden, um dann hingerichtet zu werden. Bei einem Gericht der Völker. Ja, und jetzt wird eben deutlich, was unser Gleichnis genau zu bedeuten hat. Diese Hochzeit, die ein König für seinen Sohn macht, das ist die Zeit der vergangenen 2000 Jahre. Das wird hier als eine Festzeit vorgestellt. Da sieht man die ganze Geschichte ein bisschen anders. Eine Festzeit. Und da werden Leute eingeladen. Und zwar haben wir wie viele Phasen von Einladung? Wie viele Phasen von Einladung haben wir gesehen? Zwei, höre ich das richtig? Lauter. Drei, ja, drei. Nämlich eine erste Phase, liest du nochmal Christian, in Vers 3.
Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen.
Ja, und dann gleich Vers 4 kommt die zweite Phase, liest du?
Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie.
Ja, also da haben wir zwei Phasen. Die erste Phase, das ist eigentlich das, was wir in Matthäus 10 gefunden haben. Der Herr hat seine 12 Apostel ausgesandt, in Israel das Evangelium zu verkündigen und Israel einzuladen. Können wir nochmals aufschlagen, Matthäus 10. Da werden ja in den Versen 1 bis 4 die 12 Apostel aufgezählt. Hatten wir damals gesehen. Immer in Dreiergruppen eingeteilt. Und dann Vers 5, der Auftrag an sie.
Diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen.
Und so weiter und so fort. Also, der Jesus schickt diese Diener und die müssen nur Israel gegenüber das Evangelium predigen. Und zwar, sie verkündigen das Reich der Himmel. Und wenn man weiterliest, Kapitel 10, 11, 12, 13 und so weiter, da haben wir gesehen, die Masse in Israel hat diese erste Einladung abgelehnt. Das heißt hier, und sie wollten nicht kommen. Und zu diesem, sie wollten nicht kommen, noch ein Vers aus Matthäus 23. Das ist dieses Kapitel mit den Weherufen über die Pharisäer. Liest er uns noch Vers 38 vor, aber zusammen mit Vers 37.
Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt.
Ha.
Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen.
Danke. Also der Herr sagt, und ihr habt nicht gewollt. Wenn ein Mensch verloren geht, ist das nicht, dass er sagen kann, oh, ich war nicht auserwählt. Nein, vor dem großen weißen Thron wird ihm gesagt werden, du hast nicht gewollt. Gott hat schon gewollt. Denn 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt deutlich, unser Heiland Gott, welcher will oder möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und 2. Petrus 3, Vers 9 formuliert das noch anders, damit das Ganze noch schärfer wird. der nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Also es liegt nicht an Gott, wenn jemand verloren geht, sondern an dem, der nicht will. Ihr habt nicht gewollt, und der Jesus sagt in diesem Gleichnis, sie wollten nicht kommen. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber für die, die es noch nie gehört haben, ich hatte einen jüdischen Mitschüler, damals, als ich noch ein paar Jahre jünger war, und seine Mutter ging übrigens mit dem späteren Ministerpräsident Rabin in die Schule. Und mit ihm habe ich so viele Gespräche gehabt über den Glauben. Alle intellektuellen Stolpersteine haben wir da so ausgeräumt. Und dann schließlich sagt er mir, weißt du, ich würde auch nicht glauben, wenn alles stimmt. Und dann war ihm klar, es ist nicht ein Problem des Verstandes, das kann man alles lösen, diese Probleme. Aber ein Problem des Willens. Er wollte nicht. Und da heißt es, sie wollten nicht kommen. Übrigens noch so zur Ergänzung, ein Vers aus Jeremia im Alten Testament, 30, Vers 15. Da sieht man, das Alte Testament und das Neue, beide sind nicht kalvinistisch. Was steht dort in 30, Vers 15?
Was schreist du um Hilfe über deinen Bruch, dass dein Schmerz unheilbar ist? Um der Größe deiner Schuld willen, weil deine Sünden zahlreich sind, habe ich dir das angetan. Darum sollen alle, die dich fressen, gefressen werden, und alle deine Bedränger sollen insgesamt in die Gefangenschaft gehen. Und deine Plünderer sollen der Plünderung anheimfallen, und alle, die dich beraubt haben, werde ich dem Raub preisgeben.
Ja, danke. Ich werde die Stelle nachher nochmals wiederholen. Das war nicht dieser Vers. Gleich nachher noch, wo es genau dasselbe heißt. Sie wollten nicht. Also, nicht wollen. Im Alten und im Neuen Testament. Werde ich gleich nachher noch nachreichen. Das war die falsche Stelle. Aber der Punkt ist jetzt, der Herr Jesus sagt, nach dieser ersten Phase gibt es eine zweite Phase. Vers 4. Kannst du da mal
wiederum lesen? Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit.
Was ist anders bei der zweiten Einladung als bei der ersten? Was könnte man sagen?
Die Einladung wird noch mehr ausgeschmückt, die Vorbereitung geschrieben.
Der Menüplan wird gegeben.
Ja, der war wohl schon vorher da, aber der große Unterschied ist, das Mahl war noch nicht bereit. Ja, zu Hause ist das auch so, das ist klar, was der Menüplan ist, aber es ist noch nicht bereit. Und da kann man schon die Leute an einen Tisch holen, wenn es gar noch nicht fertig ist. Aber es ist dann nochmals ganz anders, wenn das Menü bereit ist und man dann ruft. Also dann wird es noch dringlicher, dass man kommt. Ja, das ist der Unterschied. Also bei der ersten Einladung wird einfach eingeladen. Aber erst bei der zweiten wird gesagt, es ist alles bereit. Alles bereit? Ja. Die Schlachtung der Tiere hat stattgefunden. Die Schlachtung war noch nicht bei der ersten Einladung. Und so hat der Herr Jesus in Matthäus 10 die Jünger gesandt zum Predigen. Das Reich, der Himmel ist nahe gekommen, aber das Opfer auf Golgatha, das Lamm, war noch nicht geschlachtet. Das ist der Unterschied. Und der Herr Jesus hatte damals noch nicht gesagt, es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30, schlagen wir auf.
Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht.
Ja, Das ist natürlich vollkommen was anderes. In dem Moment war eben das Erlösungswerk am Kreuz vollendet. Und das entspricht eben hier, dass diese Ochsen, das Mastvieh, geschlachtet worden ist. Alles ist bereit. Übrigens auf Griechisch, es ist vollbracht. Weiß jemand, wie das tönt? Tetelestai. Ein Wort. Das ist viel eindrücklicher als auf Deutsch. Es ist vollbracht. Tetelestai. Nur, wenn der Herr Jesus am Kreuz das auf Hebräisch gesagt hat, dann war es Nishlam. Ja, und dann auf Aramäisch ein Wort. Das macht das Ganze noch viel dramatischer, nicht wahr? Dieser Ausruf. Und dann sehen wir also diese zweite Einladung, die geschieht, nachdem alles bereit ist, nachdem alles vollbracht war. Das entspricht der Einladung in der Apostelgeschichte. Denn da mussten wieder die Diener des Herrn gegenüber Israel predigen und sie einladen. Das geschieht ab Apostelgeschichte 2. Und zwar kommen dann aber auch viele andere Zeugen, von denen wir in den Evangelien noch nichts gelesen haben, wie, sagen wir, ein Stephanus mit dazu. Ja? Und die haben das Wort verkündigt, und zwar von Pfingsten bis zur Steinigung von Stephanus, Apostelgeschichte 7. Und schauen wir mal, was da geschehen ist bei der zweiten Einladung in Vers 5. Lies du nochmals.
Kapitel 2,
22, Vers 5.
Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie.
Da. Das haben wir vorher noch nicht gelesen, in der ersten Phase. Keine dieser Zeugen wurden ermordet. Aber bei der zweiten Einladung, nachdem alles vollbracht war, da kommt es zur ersten Ermordung bei Stephanus. Schlagen wir auf, Apostelgeschichte 7. Stephanus gibt dieses wunderbare Zeugnis, ab Vers 2, durch den größten Teil des Kapitels hindurch. Und schließlich wird er als Antwort auf dieses wunderbare Zeugnis gesteinigt. Liest du Vers 57.
Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederknien rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er.
Und dann kommt mit Kapitel 8, Vers 1, Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein. Es entstand aber an jenem Tag eine große Verfolgung gegen die Gemeinde, die in Jerusalem war. Alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut, ausgenommen die Apostel. Und liest du noch Vers 3?
Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die Häuser ging. Er schleppte sowohl Männer als auch Frauen fort und überlieferte sie ins Gefängnis.
Und darauf bekam er noch Empfehlungsschreiben von den führenden Priestern des Sanhedrins, dass er diese Jesus-Nachfolger bis nach Syrien, bis nach Damaskus verfolgen dürfte. Das ist auch anders. Bei der ersten Einladung nicht diese Misshandlung und diese Tötungen, aber bei der zweiten ist es genau so gekommen. Und Gott hatte also Israel nochmals eine ganz besondere Chance gegeben, von Apostelgeschichte 2 bis 7. Wie lang war diese Periode? Es war genau ein Jahr. Das ist übrigens in dem Gleichnis in Lukas 13, 6 bis 9, wo der Herr Jesus davon spricht, wie jemand am Feigenbaum vorbeikommt, 3 Jahre lang und Frucht suchte. Und so hat eben Gott in dem Dienst des Herrn Jesus, der 3 Jahre öffentlich gepredigt hat, Frucht gesucht an dem Feigenbaum Israel und keine gefunden. Und dann sollte er umgehauen werden. Aber der Gärtner, ein Bild des Heiligen Geistes, setzt sich ein und sagt, ich möchte noch 1 Jahr um ihn graben. Und wenn es dann nichts bringt und auch düngen und wenn immer noch keine Frucht kommt, dann kann man ihn künftig abhauen. Und man kann die Chronologie in den Evangelien und in den Briefen, da haben wir genügend Zahlenangaben, kann man genau ermitteln, dass eben Pfingsten war noch im Jahr 32 nach Christus, im gleichen Jahr wie die Kreuzigung, und Saulus kommt 1 Jahr später zum Glauben. Ja, das ist eben im Zusammenhang Steinigung des Stephanus, Verfolgung bis nach Damaskus und dann kommt die Bekehrung. Also es war wirklich 1 Jahr, kann man ganz klar so berechnen in der Chronologie. Und es gibt auf dem Livestream eine Chronologie über das Alte Testament, die ich behandelt habe, und auch eine über das Neue Testament. Und dort behandle ich, wie man das ausrechnen kann, dass man dieses Jahr kriegt. Das war also dieses Jahr, wo Israel nochmals eine ganz besondere Chance bekam. Und dann kam die dritte Einladung. Liest du Vers 9?
So geht nun hin auf die Kreuze.
Oder Vers 8, Verzeihung.
Dann sagt er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse wie gute.
Eine dritte Phase und jetzt kann einfach jeder kommen. Ja, aber in Matthäus 10 haben wir klar gesehen, der Herr Jesus hat gesagt, geht nicht auf einen Weg der Heiden, der Nationen, sondern nur zu dem Haus Israel. Und das war so in der ersten Phase und auch in der zweiten Phase. Da wurde das Evangelium ab Pfingsten verkündigt in Jerusalem und in Judäa. Aber sie gingen nicht zu den Samaritanern und nicht zu den Heiden. So wie das ja auch eben gesagt wurde in Matthäus 10. Der Jesus sagt, geht nicht zu den Samaritanern, nicht zu den Heiden. Aber dem jüdischen Volk gab es nochmals eine Chance. Es wurde gegraben, Dünger gelegt, damit der Feigenbaum für Gott trotzdem noch Frucht bringen könnte. Aber schauen wir mal, was geschieht in Apostelgeschichte 7 mit der Steinigung des Stephanus und der Verfolgung und Zerstreuung der Gemeinde in Kapitel 8. Christian, liest uns vor, Kapitel 8, Vers 4.
Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus.
Das ist der Hammer. Jetzt gehen die weiter. Durch die erzwungene Zerstreuung kommen die an andere Orte hin und predigen das Wort. Die verstecken sich also nicht hinter jedem Baum, sondern die evangelisieren. Übrigens das Wort verkündigten, das Wort verkündigten ist das Wort evangelisieren auf Griechisch. Alle, obwohl nur wenige Evangelisten waren mit der Gabe, aber alle evangelisierten, nicht wahr? Nicht alle sind Evangelisten, aber alle können evangelisieren. Das ist nicht das Gleiche. Man muss nicht denken, ich muss ein Evangelist sein, damit ich evangelisieren kann. Nein, man muss das Evangelium verkündigen, dann tut man den Dienst eines Evangelisten. Und da sagt der Apostel Paulus in 2. Timotheus 4 zu Timotheus, tue das Werk eines Evangelisten. Das ist nicht das Gleiche, habe die Gabe des Evangelisten und übe sie aus. Tue das Werk eines Evangelisten. Das tun wir alle, wenn wir das Evangelium weitersagen. Und weil alle einen Mund haben, können alle evangelisieren. Und das haben die so gemacht. Und dann lesen wir aber in Vers 5, Philippus geht jetzt über diese Grenze, die der Herr gesteckt hat in Matthäus 10. Nur zu dem Haus Israel, nicht zu den Samaritern. Jetzt geht er weiter. Warum? Weil jetzt die Zeit gekommen war, von Phase C in dem Missionsbefehl des Herrn Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Noch auf dem Ölberg. Gerade bevor er in den Himmel fuhr, sagte er den Aposteln, dass sie Kraft empfangen werden, wenn der Heilige Geist auf sie kommt, und ihr werdet meine Zeugen sein. Ein 4-Punkte-Programm. 1 Vers 8. Sowohl in Jerusalem als auch in Judäa. Und Samaria. Und bis an das Ende der Erde. Und jetzt sehen wir, nachdem ein Jahr Phase A ausgeübt wurde, kommt nach diesem Jahr bereits Phase C, Samaria. Die Samariter waren Mischvolk. Die hatten also israelitische Gene und auch heidnische. Ja? Das ist ein Mischvolk bis zum heutigen Tag. Und dann ist es aber so, wir haben jetzt gesehen, Philippus geht da weiter. Da unterbricht Lukas in der Apostelgeschichte kurz, und nämlich in Kapitel 8, Vers 26, da bringt er ein Porträt von einer Bekehrung. Und zwar, wer kommt da zum Glauben und wird beschrieben als Porträt? Der Kämmerer von Äthiopien. Äthiopien damals war Sudan. Das heißt also das Königreich südlich von Ägypten. Das bezeichnet man als Äthiopien. Und er war ja ein Kämmerer der Kandaze. Und so hieß eben die Herrscherin damals über Sudan. Ein Schwarzafrikaner kommt zum Glauben, ein Sohn Hams. Und dann kommt ein nächstes Porträt, Kapitel 9. Wer kommt zum Glauben und wird da detailliert beschrieben?
Saulus.
Und das war ein Sohn von?
Sem.
Ja, ein Jude. Das sind Semiten. Ein Sohn von Sem. Und nachher in Kapitel 10 wird angefügt ein weiteres Porträt mit Cornelius, dem Italiener. Er war ja von der italischen Schar, eine spezielle Truppe in den römischen Legionen. Ein Italiener. Und das war ein Sohn von Japhet. Ja, weil die Nachkommen Japhets nach 1. Mose 10, die gingen dann hinüber zu den Inseln, wird übersetzt in der Elbefelder, also das Wort Iyin, das bezeichnet insbesondere die Inseln des Mittelmeeres auf der europäischen Seite, aber auch das Festland. Ja, Japhet hat also eine ganz besondere Beziehung zu Europa, und dieser Italiener aus dem Gebiet der Inseln und Küstenländer Europas, das war ein Sohn Japhets. Also, Lukas zeigt mit diesen Porträts, Achtung, liebe Leser, jetzt beginnt etwas ganz Neues. Ich habe schon gezeigt, Philippus ging zu den Samaritanern. Und jetzt werde ich gleich zeigen, wie das Evangelium eben allen Menschen gebracht wird. Und zwar betrifft das eben die Söhne von Ham, Sem und Japhet. Merkt man? Ungewöhnliche Reihenfolge. Wie würden sagen die Söhne?
Sem,
Ham und Japhet. Warum sagen wir Sem, Ham und Japhet und nicht Ham, Sem und Japhet? Warum sagen wir immer Sem, Ham und Japhet? Wie? Weil Israel aus Sem gekommen ist. Ja. Und von der Wichtigkeit her. Ja, natürlich. Noah hat vorausgesagt, prophezeit in 1. Mose 9, Gott ist der Gott Sems. Das heißt, Gott sollte sich über die Linie von Sem offenbaren. Und darum kam dann später Abraham aus dieser Linie und das Volk Israel und der Messias. Sem war nicht der Älteste. Wer war der Älteste? Japhet. Ja. Das muss man alles zusammen sammeln, diese kleinen Angaben in 1. Mose 10. Dann findet man, 9 und 10, dann findet man, Japhet war der Älteste und Ham der Jüngste. Ja. Und Sem war der Zweite. Aber wir sagen, wie es eben in 1. Mose 10 steht, Sem, Ham und Japhet, weil Sem der Wichtigere ist. Und Ham wird als Zweiter genannt, weil der in Bezug auf Israel auch wichtiger ist. Denn von Ham stammen nicht nur die Schwarzafrikaner ab, über seinen Sohn Kusch, der in 1. Mose 10 erwähnt wird. Kusch heißt schwarz. Und im Alten Testament ist Kusch der Name für Sudan. Und dann im weiteren Sinn Äthiopien. Und über Kusch haben sich alle Schwarzafrikaner, leiten sich her bis nach Südafrika. Aber Ham war auch der Vater zum Beispiel von Kanaan. Die Kanaaniter, die waren nicht schwarz. Kusch heißt übrigens schwarz auf Deutsch. Aber der Bruder war Kanaan und das sind hellhäutige Kanaaniter, die aber das Land besiedelten, das später Israel bekommen sollte. Und darum, wegen der Wichtigkeit in Bezug auf die Geschichte Israels, heißt es Sem, Ham. Und Japhet wird erst in der späteren Geschichte wichtig für Israel. Also darum diese Reihenfolge. Und jetzt ganz wunderbar, in Apostelgeschichte 8, bei diesen drei Porträts, das erste ist nicht Sem und auch nicht Japhet, sondern das erste ist Ham. Und ganz wichtig, Noah hat in 1. Mose 9 Sem gesegnet. Gott ist der Gott Sems. Und dann wird auch Japhet gesegnet, dass er sich weit ausdehnen würde. Also in der Geschichte sollte er am meisten expandieren. Ja, man sagt dann heute in der Geschichte, das war Kolonialismus. Aber die Ausdehnung, das war im Segen von Japhet durch Noah beinhaltet. Und darum, als vor einigen Jahrhunderten unsere Kriminellen in Europa und die Gottesfürchtigen rübergegangen sind über den großen Teich nach Amerika, das waren Japhetiten, die haben sich ausgedehnt. Und die haben sich dann auch nach Australien und, ja, wir wissen, wo überall ausgebreitet. Und dann heißt es aber bei Ham. Was heißt es bei Ham? Wie? Ja, ich sehe es auf den Lippen. Ham war verflucht. Ah, sehr gut. Nicht Ham war verflucht. Kanaan. Verflucht sei Kanaan, sein Sohn. Also die Linie von Kusch war nie verflucht. Nur die Linie von Kanaan, der eben diesen Weg von Perversion. Nicht wahr? Ham war ja der seinen Vater so richtig verachtet hat und einfach so ohne Hemmungen seine Entblößung im Alkoholrausch angeschaut hat. Die anderen Brüder, die wollten das nicht. Die haben ihren Vater geachtet, das geht nicht. Wir schauen uns nicht an und machen uns schon gar nicht lustig über unseren betrunkenen Vater. Die sind rückwärts reingegangen, haben ihn zugedeckt. Aber aus diesen Anfängen sollte schließlich ein Volk kommen, das sexuell so pervers werden sollte, wie die Kanaaniter, die ja sogar Prostitution als Mittel für ihre Kulte, für Baal, eingesetzt hatten. Und diese Linie war verflucht. Und das ist ganz wichtig, weil in der Vergangenheit wurde ja verkündigt, die Schwarzafrikaner seien unter einem Fluch Gottes. Und darum wäre die Sklaverei richtig. Das ist so verdreht und so falsch und so übel. Kusch wurde gar nicht verflucht. Kanaan. Aber nicht Kusch. Aber was man sagen kann, Kusch bekam keinen Segen. Aber das ist etwas anderes wie verfluchen. Und nun ist es wunderbar, die Gnade Gottes, der Messias kam, alles ist vollendet. Und nun die dritte Einladung, alle sollen eingeladen werden. Und Lukas zeigt uns als Porträt, schaut, das Evangelium für Afrika. Darum wird das zuerst genannt. Das ist ganz wichtig. Afrika zuerst. Und dann kommt die Bekehrung eines Juden, Saulus, und dann die Bekehrung eines Japhetiten. Und die Pointe, auf die ich hinaus wollte, die kommt nach der Pause. Machen wir 20 Minuten Pause und dann fahren wir gleich weiter nach den drei Porträts, wie das Evangelium dann weitergeht.